Und dann sagte er zu mir, ja, ja, und die Idee zu seinem Motiv hat er im Kopf, würde er mir auch gerne nachher erklären. Und er hätte auch eine Stelle gefunden, die er sich vorstellen könnte.
Herzlich willkommen zum Frankenkonvoi Podcast. Mein Name ist Jonathan und genau an dieser Stelle haben wir letzte Woche einen Schnitt gemacht und deswegen setzen wir exakt hier wieder an. Viel Spaß.
Und zwar die Stelle, die ihr sich ausgesucht habt, weil ich ja Künstler bin,
ja,
als Fotograf und meine Lebensenergie, mein Mana, meine Kreativität in dem Falle ja durch meine Hände transportiert wird, ja, mit dem Halten der Kamera. Deswegen wäre sein Spot, den er sich überlegt hätte, die Hand. Aber ich hätte ihm ja auch erzählt, dass ich ein kleines Business habe, als Freiberufler arbeite und gerade dabei bin, ein Studio zu etablieren und dann mit offiziellen Leuten sprechen muss, wie Kunden, Banken und so weiter. Und er würde da schon eine Ausnahme machen, wenn jetzt so ein Tattoo auf meiner Handrückenfläche dazu führen würde, dass das einen Einfluss auf mein Business hätte, dann wäre das wieder schlechtes Mana.
Ja, damals war das ja auch noch nicht so etabliert, sichtbare Tattoos.
Genau. Ging schon los langsam, aber
ja, meine war, anderen Tattoos. Aber heutzutage ist es tatsächlich sehr etabliert, dass quasi jeder irgendwo sichtbar ein Tattoo tragen kann und damit jeden Job auch ausüben kann.
Ich habe noch nie ein Hehl auch aus meinen anderen Tattoos gemacht. Eins habe ich auf der Schulter, eins hatte ich, ne, der kam danach auf dem Unterarm. Aber auf der Schulter habe ich zwei, eins war drunter, eins kam später drüber. Da habe ich mir mal mit, ich glaube, 18 ein Herz mit einem Mädchennamen meiner damaligen Freundin tätowieren lassen.
Die schlauen Entscheidungen.
Schlau und ich bin auch von meiner Freundin sehr, sehr gehasst worden dafür. Die Beziehung hat auch nur 4 Jahre gehalten, aber ich habe selbst die 10 Jahre danach in meiner Beziehung standhaft dieses Tattoo weitergetragen. Ich habe gesagt, hey, ich stehe dazu. Und habe auch der Nachfolgerin von meiner ersten Freundin, das war meine zweite Freundin, spätere Frau, die natürlich immer genölt hat, aber gesagt, nee, das ist ein Teil meines Lebens, der aber abgeschlossen ist.
Ja.
Ich habe das getragen, aber irgendwann war es genug, da habe ich es übertätowieren lassen. Also wie gesagt, ich hatte da kein Problem mit. Meine Tattoos, wenn ich im Sommer mal im freien Oberkörper rumrenne, auch in der Zeit, als sie noch nicht so angesagt waren, zu zeigen.
Ja, natürlich.
Nicht des Zeigenwillens, weil das ist mir egal. Aber ist nun mal ein Teil meines Körpers.
Ja, klar.
Okay. Und auch die Handfläche habe ich nicht deswegen akzeptiert, um ganz besonders toll zeigen zu können, dass ich hawaiianisch tätowiert bin, sondern weil Keone die ausgesucht hat.
Ja.
Und ich habe ihm dann auch gesagt, hey, ich will den Prozess. Ich will unbedingt den Prozess. Und ich habe mich nicht eingemischt in die Stelle. Die hast du gefunden. Und wenn irgendein Businessmensch, der mit mir in meinem Business zu tun hat, damit ein Problem haben sollte in der Zukunft, das Risiko gehe ich super gerne ein, dann ist das nämlich sein Problem, nicht meins.
Ja.
Ich will den Prozess und ich verwässere den jetzt nicht aus Businessgründen. Und deswegen bin ich mit der Hand vollkommen einverstanden.
Ja.
Keone fing dann an, das Motiv auf meiner linken Hand vorzuskizzieren mit einem Filzstift. Das machen die logischerweise auch vorher. Und während dem Skizzieren sagt er auf einmal, oh nee, falsch. Falsche Hand, ist ja die linke Hand. Du bist ja Rechtshänder. Du hältst ja die Kamera mit der rechten Hand. Und ich habe schon geschmunzelt und gelacht, weil ich dachte, am Anfang hatte ich den gleichen Gedanken. Hä? Aber dann dachte ich, nee, perfekte Seite. Weil durch einen Zufall sind all meine körperlichen Gebrechen und Schäden auf der linken Seite meines Körpers.
Okay.
Ich hatte im Laufe von der Kindheit 3 Jahre bis zu meiner Pubertät 16 Jahre 3-mal das linke Schlüsselbein gebrochen. Ich hatte in meiner Schulzeit meinen linken Mittelhandknochen vom kleinen Finger gebrochen. Ich hatte in der früheren Zeit, wo ich rumgetobt bin wie ein Blöder, 2 Nähte, wo ich gestürzt bin, am linken Knie. Ich hatte eine Platzwunde, die genäht worden musste, am linken Kopf. Meine rechte Hälfte war so gut wie unversehrt.
Ja.
Und deswegen dachte ich, hey, coole Seite. Wenn, dann du mit dem Mann, dann bist du, glaube ich, da an der richtigen Stelle.
Ja.
Vielleicht bin ich dann in Zukunft geschützt vor Schäden oder weiß der Geier. Das ist vollkommen okay. Aber noch viel wichtiger, auch deine Bedenken von wegen meine Kreativität oder mein Mann kommt aus der rechten Hand als Rechtshänder, stimmt ja auch nur teilweise, weil mit der rechten Hand haben wir Fotografen gerade noch den Kamerabody, den wir stabilisieren und den Auslöser. Das ist der Moment, in dem wir ein Bild machen, aber die Last tragen wir immer links.
Ja, links ist halt der Fokus und alles. Und
du hast immer das wäre Objektiv, wenn du frei fotografierst, ja, genau. Hast du immer mit der linken Hand.
Ja.
Also du machst alles mit der linken Hand. Rechts ist nur der Auslöser.
Mhm.
Und du bedienst dein Scrollrad oder was der
Geil hat.
Ne? Aber links ist schon eine gute Hand. Ne? Und dann so, ja, okay, dann mache ich da weiter. Und dann malte er auf meinem Handrücken und er malte um mein Handgelenk einmal drumherum.
Mhm.
Und ich habe das Motiv ja in der Skizze, ganz rudimentär, mit vielen Fehlern, die er ja nachher ausbügelt. Er braucht ja nur seine Anleitung. Also der paust kein Ding ab.
Ja, klar. Er skizziert frei auf deine Hand.
Genau. Der macht sich quasi wie bei einer Zeichnung erstmal mit einem dünnen Bleistift eine Skizze.
Ja. Ja?
Und dann ging es in einen kleinen Nebenraum, wo er mir die Tools dann auch gezeigt hat. Also einmal ist es ja dieser Rechen, wo die Tinte eingetaucht wird, die traditionell hergestellte Tinte, aber mit heute medizinisch einwandfreien Produkten.
Mhm.
Also nicht mehr ganz traditionell, weil ja teilweise auch giftige Substanzen verwendet wurden. Gibt es noch einen zweiten Stock. Der Keone platziert seine Hand auf einem Kissen, was mit Plastikfolie umwickelt ist, wegen Blut und Farbe und Manner, damit es abgewaschen werden kann. Da platziert er seine Hand drauf, die den Rechen hält.
Ja.
Der Rechen kommt dann am Ende, die Hand ist ja am anderen Ende von dem Stock, auf die Stelle, wo tätowiert werden soll.
Mhm.
Sein Assistent strafft mit seinen Fingern, auch mit Gummihandschuhen, die Hautstelle, wo er tätowiert. Und er haut mit einem Stock ohne Rechen vorne dran auf diesen Stock von dem Rechenstock drauf.
Mhm.
Und er zielt damit halt den Druck, der vorne ausgeübt wird auf das Ding. Das geht dann nachher so tak, 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 tak. Der macht immer so zwischendurch wie ein Schlagzeuger so Pausen, wo gar nichts passiert, aber er bleibt immer beim Hämmern.
Mhm.
Ne? Dann geht er tak, 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 tak. So geht der Rhythmus ungefähr.
Ja.
Ne? Das ist also so ein permanentes Ding. Und wenn er dann wieder absetzt und woanders malt und woanders weiter tätowiert und so weiter. Und dann ging es halt in den Raum. Da war eine Bastmatte auf dem Boden ausgebreitet.
Mhm.
Ich habe mich auf den Bauch legen sollen.
Mhm.
Habe meinen linken Arm ausgestreckt und da ich ja mal Bandscheibenvorfall am Nackenwirbel gehabt habe, war ich leider nicht in der Lage, meinen Kopf nach links zu drehen, um permanent zu sehen, was der da macht, weil dann merke ich sofort, dass mir die Schulter wehtut und musste meinen Kopf nach rechts rüber wenden.
Hast du also nicht zuschauen können?
Nicht die ganze Zeit.
Okay.
Und ich wollte mich auch nicht bewegen, damit er nicht verrutscht und so. Dann gibt es ja die Knie, er saß im Schneidersitz, direkt vor der Hand, die dann im Weg wären, um was zu sehen.
Mhm.
Der Assistent sitzt auf der anderen Seite des Arms, um ihm zu assistieren, also war da auch gar nicht viel zu sehen.
Ja.
Und so habe ich die Jungs mal machen lassen.
Mhm.
Und lag dann da, vorbereitet immer noch innerlich auf den, jetzt kommt der Höllenschmerz.
Ja gut, die Hand ist ja auch so eine Stelle, da ist der Knochen nicht weit, sage ich mal.
Mhm. Genau das aus meiner Erfahrung von Tattoos war mir klar. Der haut ja da die ganze Zeit auf Sehnen und Knochen hoch.
Ja.
Und das muss ja wehtun. Ne? Und dann ging es dann los. Und ich war schon ganz gespannt, aber war auch tief drin.
Mhm.
War tief drin. Ich wollte jede Sekunde, jede Millisekunde in meinem Gedächtnis aufsaugen.
Ja.
Ich wollte alles mitbekommen mit meinen Sinnen. Optisch konnte ich nicht, aber ich wollte alles hören, alles riechen, alles schmecken, alles spüren mit jeder kleinen Zelle meines Körpers.
Ja.
Auch wenn es dann noch so schmerzhaft wird, ich wollte dabei sein. Hab mich mehr oder weniger durch den Zufall voll eingelassen.
Mhm.
Voll eingelassen auf dieses Ding. Natürlich mit einer gehörigen Portion Endorphine.
Ja, klar.
Und alle möglichen Sachen, die auch schmerzlindernd sind. Überadrenalisiert und alles Mögliche.
Ja, ich glaube zum Beispiel aber auch, dass dieser Prozess vorher, dieses Gespräch führen, überhaupt angenommen werden für das Gespräch, dann akzeptiert zu werden, dass man tätowiert wird, das bereitet einen ja auch vor und das macht ja auch was mit einem schon.
Absolut. Und auch Keones ruhige Stimme. Seine Gelassenheit, der hat ja meine Nervosität gespürt, permanent.
Ja.
Der hat mich wirklich runtergebracht.
Mhm.
Da hat der Fähigkeiten, der Mann, oder dieser Prozess, wie auch immer, vielleicht können das die anderen auch, ich weiß es nicht. Bin bis jetzt immer nur von Keone tätowiert worden. Der hat da wirklich Fähigkeiten.
Mhm.
Und so war ich voll im Prozess und es ging los. Tak, 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 tak. Habe aber auch immer gewartet auf den einen Schmerz, der jetzt so richtig, richtig fett durch Mark und Bein geht.
Ja.
Und es ging weiter und es ging weiter. Natürlich waren es Schmerzen, keine Frage. Wenn einer mit einer Nadel in deine Haut sticht oder haut, dann tut das weh. Aber ich hatte so im Nachgang, wenn ich es erzähle, sage ich immer so als Bildbeispiel, wenn es 1000 Schläge waren, habe ich bei 2 bis maximal 5 wirklich gedacht, oh, das war ein Schmerz. Bei allen anderen habe ich gespürt, dass er haut. Ich habe gespürt, dass es ein bisschen weh tut, wie wenn ich mir mit dem Fingernagel zu doll in die Haut reindrücke. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass er ein elementar großer Schmerz ist. Nie.
Okay.
Nie. Auch die 3, 4, 5 Mal, wo der Schmerz am höchsten war, wie ich es empfunden habe, war null Vergleich zu dem, was ich erwartet habe.
Okay.
Null. Und nach einer Viertelstunde, 20 Minuten, nachdem mein Arm ja auch gedreht wurde, wurde ja auch an meinem Handgelenk tätowiert. Und ich wusste ja nicht, wie weit ist er denn jetzt? Ja. Muss er jetzt noch die Flächen ausfüllen? Muss er das noch machen? Was macht er denn da überhaupt? Ich wusste ja gar nicht, wie lange das dauert. Sagt er, ja, okay, fertig.
Okay.
Und ich so, wie, fertig? Was? Also ich kannte ja die Geschwindigkeit noch gar nicht, die er hat mit den Tools und habe mich echt da vorbereitet auf eine Stunde, zwei, drei, so waren meine anderen Tattoos, voller Schmerzen. Ne? Und nach einer Viertelstunde sagt der Typ zu mir, hey, fertig.
Okay, krass.
Wie jetzt? Ne? Und dann hat er mir halt erklärt, ja, mit den Tools, das waren ja nur Dreiecke, auch die Flächenfüllungen ist er viel, viel schneller als wie eine elektrische Maschine. Weil die halt gezielt mit der Breite, die er verwendet, schnellere Striche machen.
Ja.
Ein Schlag, ein Strich. Tätowierer muss dafür kratzen und ritzen. Ne? Mhm. Geht schneller, ist einfach schneller.
Ja.
Die Symbolik oder die Motive sind auch jetzt keine sehr verspielten Motive.
Was ist es denn jetzt geworden?
Kann ich ja mal kurz erklären. Also einmal ums Handgelenk rum ist so quasi ein Kreis gebildet, ganz dünner Kreis.
Mit Dreiecken, ne?
Der Kreis hat begonnen, ne? Das war die Linie. Das war eine Linie um den Arm.
Okay.
Und diese Linie ist dann mit Dreiecken, die zur Hand zeigen.
Also von dir weg?
Von mir weg, quasi aufgefüllt worden. Diese Dreiecke sind so ungefähr einen Zentimeter hoch und sind so ungefähr gleichschenklige Dreiecke. Und das sind so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Dreiecke, die nach außen zeigen. Die Symbolik dahinter, hat er mir erklärt, ist Protection.
Okay.
Schutz. Für mich als Bildbeispiel immer, ja, sieht ja wie so ein Gartenzaun aus mit Spitzen nach außen.
Ja, es sieht auch aus wie Schutz, ja.
Ja, ne, also sehr gut nachvollziehbar für mich als Eselsbrücke. Dann gibt es auf der Hand,
auf dem
Handrücken gibt es quasi drei, ich sag jetzt mal Linien. Ne? Eine vom Mittelfinger zum Handgelenk, eine vom Zeigefinger zum Handgelenk und eine von der Mitte zwischen wie heißt denn der?
Ringfinger.
Ist das der Ringfinger?
Das ist der Ringfinger.
Ich bin kein Ringträger. Also zwischen Ringfinger und kleinem Finger geht auch eine Linie zum Handgelenk. So ein bisschen konisch zu diesem Schutzding, aber nicht bis ganz hin. Okay. Keine Verbindung. Die beiden Linien außen, also die vom Zeigefinger und die zwischen Mittelfinger und Ringfinger.
Ringfinger und kleinem Finger, ja.
Genau. Die sind außen mit kleinen Quadraten versehen. So alle halber Zentimeter ist so ein kleines 3x3 Millimeter großes Quadrat nach außen hin. Sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Paula schüttelt sich, 8, 9, 10 Stück.
Ja.
Ne? Auf der Linie, nach außen. Also am Zeigefinger, die zeigen
zum Daumen.
Zum Daumen und auf der anderen Seite nach außen zum kleinen Finger. Die beiden Linien symbolisieren die Arme des Oktopus mit den Saugnäpfen. Die Vierecke sind die Saugnäpfe.
Ja.
The Suckers of the Octopus in Englisch. Und das dient dazu, dass Wissen und Weisheit, Knowledge, Gedöns in mich eingesaugt
wird. Ja, ich finde das total cool, ja.
Und dann gibt es in der Mitte diese Linie, vom Mittelfinger, wie gesagt, bis auch da in die Mitte von den beiden anderen Linien. Und das sind so quasi 90 Grad zwei Striche. Und in der Mitte von den 90 Grad Winkel ist so ein kleines Stückchen nochmal eine Linie. Sieht aus wie so Hühnerfüße im Sand. Für mich sind das so wie so Hühnerfüße.
Ja, so Vogelspuren, ja.
Und das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück. Die von, wenn ich Hühnerfüße sage, von dem Finger Richtung Handgelenk laufen.
Also läuft auf dich zu.
Genau. Und das symbolisiert die Fußspuren meiner Ahnen.
Okay, das ist echt cool.
The footsteps of my ancestors. Und diese Fußspuren meiner Ahnen symbolisieren, übertragen betrachtet, dass meine Ahnen, meine Vorfahren immer spirituell für mich da sind, mich schützen, begleiten und leiten.
Okay.
Das ist die Symbolik von dem Tattoo.
Wir haben letztens schon mal über dein Tattoo geredet und du hast mir irgendwie auf Instagram Kione dann gezeigt und sowas, hab ein bisschen Bildchen angeschaut und habe ich mir irgendwann gedacht, so, hey, wer steht in deinem Hintergrund? Und dann habe ich ein bisschen recherchiert und ich fand es total lustig, weil im Hintergrund stand Jason Momoa, Hollywood, Aquaman, Game of Thrones, Dune etc.
Woher ich ihn gar nicht kenne, weil ich keine Filme gucke.
Ja, genau. Und ich stand eben im Hintergrund bei Keone bei Instagram und so. Und ich habe dann ein bisschen recherchiert und Keone hat tatsächlich die zum jetzigen Zeitpunkt ganz neuen Tattoos von Jason Momoa anscheinend gemacht. So am Kopf und am Bein, auch glaube ich auf der linken Seite, so wie bei dir. Keone ist tatsächlich der Tätowierer von Jason Momoa, der ja auch Hawaiianer ist. Und es ist ganz lustig, dass du den gleichen Tätowierer hast wie Jason Momoa.
Ja, ich finde es auch lustig. Ich konnte ihn jetzt nicht zuordnen, das hast du mir wieder erklärt, aus diesen Hollywood-Streifen, die ich nicht kenne.
Ja.
Ich kannte Jason Momoa ganz woanders her.
Mhm. Und woher
denn? Ich kannte Jason Momoa in Verbindung mit Keone Nunes aus der traditionellen Erforschung von Hawaii, die ich weiter betrieben habe, auch nach meinem letzten Trip. Big Island, also auf Hawaii, auf dem Mauna Kea, auf dem höchsten Berg der Erde, gibt es Teleskope.
Okay.
13 Stück oder 14. Schon ewig. Seit den 60er, 70er Jahren, glaube ich,
bietet sich halt an, ist weit oben und dann weit weg von Lichtverschmutzung und so.
Also für Astronomie, für Wissenschaft perfekt.
Mhm.
Die Hawaii-Inseln sind die most isolated islands. Mhm. Heißt also, die haben die größte Entfernung zum Festland aller Inseln auf dem Planeten.
Mhm.
Heißt also, gar keine Luftverschmutzung, ganz wenig.
Mhm.
Dann die Höhe, 4800 Meter über Meeresspiegel, heißt über den Wolken, heißt auch über der geringen Luftverschmutzung und damit sehr, sehr klare Sicht.
Ja.
Ähnlich wie in Chile, in der Atacama-Wüste, diese Teleskope, also für Spiegelteleskope hervorragend geeignet. Zufälligerweise ist aber der Mauna Kea der heiligste Berg der Hawaiianer.
Bietet sich an, ja.
Weil ja da die Verbindung zum Himmel ist.
Mhm.
Pele, also,
Gegenstück zu Pele, wollte ich gerade sagen.
Pele hat den Mauna Kea gebaut.
Mhm.
Maui, ein Mann, ist der Gott, der da im Himmel eine Rolle spielt.
Mhm.
Und da ist die Connection zwischen beiden.
Ja.
Es gibt auch, kann ich aber nicht wiedergeben, weil es zu umfangreich ist und ich es nicht falsch wiedergeben will, gibt da auch irgendeine mythologische Geschichte mit, ey, die haben sich verzofft und waren mal Geschwister, irgend sowas.
Ja.
Aber ich will nichts Falsches erzählen. Aber auf jeden Fall ist der Mauna Kea der heiligste Ort für die Hawaiianer.
Okay.
Und als die Teleskope gebaut wurden, die schon vorhanden sind, da war die hawaiianische Tradition gerade wieder am Wiederentstehen.
Ja.
Die hawaiianische Renaissance wird ja erst durch den Tourismus in den 50er Jahren erst wieder angeschoben, aber sehr touristisch betrieben, also völlig falsch. Und die Locals selbst fanden das immer ziemlich schlimm, wie die Hula-Tänze da zelebriert wurden. Das ist nämlich genau die kitschige Bastrock- und Coconut-BH-Nummer, die nichts mit der Hula-Tanz-Tradition zu tun hat, sondern für Touristen so gemacht war.
Ja, klar.
Sexy, super. Hula-Hula, Hüften schwingen.
Ja.
Und diese Renaissance hat leider auch dazu geführt, viele der noch vorhandenen Locals sind wie oft, bei den Aborigines hat man dasselbe Problem in Australien, recht ungebildet, weil der Zugang zur Bildung wurde ihnen ja auch lange verwehrt.
Ja.
Sie wurden ja von den Missionaren auch gezwungen, den christlichen Glauben anzunehmen, wurden missioniert. Die wurden ja versucht, zu Weißen zu erziehen.
Ja.
Ähnlich wie bei den Aborigines. Und deswegen war die indigene Restbevölkerung, wovon es nicht mehr viel gibt, maximal noch 5%.
Okay.
Und dann nur auf den Ihau auf der Insel. Auf allen anderen Inseln ist das mittlerweile ein riesen Genpool.
Mhm.
Auch Keone und Maikeale sind keine reinen Hawaiianer mehr. Das geht ja gar nicht, ne? Aber die traditionellen Hawaiianer, auch Weiße auf Hawaii geborene Hawaiianer, die Tradition wieder haben wollen, denen war das schon ein Dorn im Auge mit den Teleskopen, aber sie hatten ja gar keine Macht, sind ja ungebildet.
Ja.
Wenn sie dagegen demonstrieren wollten, dann haben sie das mit Gewalt probiert. So wurden wir ja 93, als wir da hingeflogen sind, mit dem Surfteam davor gewarnt, mit Locals Kontakt aufzunehmen,
ja,
weil die
verstehe.
Sind gefährlich.
Mhm.
Das Bild gab's. Aber das hat sich natürlich grundlegend geändert. Mittlerweile gibt es sehr gebildete Professoren in Jura, Geologen, Astronomen, auch wie Keone, ausgebildeten hawaiianische Traditionen. Also das Wissen ist fundamentiert und auch klarer zu transportieren. Und so wissen die Leute mittlerweile, dass mit den gewalttätigen Protesten, die sie immer wieder zelebriert haben, sie natürlich gegen eine Macht, die Amerika nun mal darstellt, ist ja amerikanisches Territorium mit Polizei, mit Zivilschutz, mit Armee, gar keine Chance haben.
Ja, klar.
Also da mit traditionellen Speeren auf einen Polizisten loszugehen, führt zum Tod, das war's. Da kannst du noch so traditionell machen, geht nix. Ja, auf jeden Fall, Keone Nunes und auch Jason Momoa waren in die Protestaktionen involviert, die auf dem Mauna Kea stattfanden. Seit 2014, 15 hat es angefangen. Da hatten ein großes Investorenkonsortium aus Kanada, Japan, ausländische Konsortien haben vorgehabt, das größte Spiegelteleskop der Welt auf dem Mauna Kea zu errichten.
Okay,
das
krass.
TMT, 30-Meter-Teleskop, mit einem Spiegeldurchmesser von 30 Metern. Das Gebäude, was dafür nötig wäre, wäre mit einem 17-stöckigen Hochhaus zu vergleichen.
Okay, krass. Das ist halt eine gigantische Fläche.
Ein Riesending.
Eine Riesenbaufstelle auch.
Und Riesenland. Handbewegungen. Und da kommt nicht nur die hawaiianische Kultur von wegen unser heiligster Ort, das sind unsere wichtigsten Ahnen beerdigt, sondern es kommt auch ein Naturaspekt dazu, weil Hawaii hat keine Wasserquellen.
Keine Süßwasserquellen?
Nee, weil es sind ja Berge, die da entstanden sind und das Grundwasser wäre dann unterm Meeresspiegel, der 6, 7, 8.000 Meter tiefer ist.
Ja.
Ist ja gar nicht möglich, es gibt kein Grundwasser. Was es da gibt, ist durch die geografische Lage viel Regen.
Mhm.
Und deswegen gibt es auf Hawaii so viele Wasserfälle. Und das ist die Süßwasserquelle von Hawaii.
Das heißt, der Berg ist wichtig, um da, dass da abgeregnet wird, dass das Wasser sich sammeln kann und dann runterkommt vom Berg und als Trinkwasser
dienen kann. Und sogar von dem Vulkangestein gereinigt wird.
Ja, es wird auch gefiltert, ja.
Ganz genau. Und dann gibt es die Befürchtung, dass durch so eine große Baustelle, die da oben existiert, das Wasser verunreinigt wird.
Mhm, macht Sinn.
Was natürlich für so eine Insel verheerende Folgen hätte.
Ja.
Natürlich hätten wir in Industrienationen sofort eine Lösung und würden dann Süßwasser aus Amerika mit Schiffen bringen.
Ja,
aber
immer schön verkaufen.
Ja, businessmäßig gäbe es da Lösungen, aber weder das eine noch die mythologische Lösung war im Sinne der Hawaiianer.
Mhm.
Und so gab es große Protestaktionen am Mauna Kea. Da gibt es eine Straße, die über die Hügelkette drüber führt.
Mhm.
Und von da leitet sich wieder eine Straße bis hoch zum Mauna Kea ab. Die ist auch für Touristen geöffnet. Da gibt es ein Visitor Center, da kann man sein Auto parken und kann dann zu Fuß auch tatsächlich bis hoch zu den Teleskopen gelangen in 4.800 Meter Höhe. Also ist schon ein anstrengendes Ding. Und diese Straße, der einzige Zufahrtsweg zur Spitze von Mauna Kea in 3.000 Meter Höhe oder so, 3.500 Meter Höhe, also sehr hoch, kalt, ist halt eben mit Zäunen auch geschützt wegen Wildtieren oder auch Weidetieren. Und dann diese typischen, kennt man aus Naturparks, wo man mit dem Auto durchfahren darf oder von großen Weideanlagen. Da sind immer so armdicke Gitterstäbe.
Auf dem Boden quasi.
Auf dem Boden, wo die Autos drüber fahren müssen, damit Wildtiere da nicht drüber kommen.
Ja.
So ein Schutz halt. Also kein Gatter, sondern halt so ein Schutz.
Verstehe.
Halt. Und an dieser Stelle haben sich die Hawaiianer über Social Media vereinigt und haben aufgerufen, so, wir müssen den Bau verhindern. Und da sind Tausende Hawaiianer von Big Island sofort hoch.
Ja.
Und die Spiritual Leader, einer davon, hat in den 70er Jahren, auch seinen Namen ich wieder vergessen als Namensdementler, ganz wichtiger Mensch, der in den 70er Jahren die Befreiung von Ko'olawe initiiert hat. Ko'olawe ist eine ganz, ganz kleine Insel, so ein Fliegenschissinsel vor Maui, nicht bewohnt. Wurde von der amerikanischen Armee benutzt, um Bomben zu testen.
Ah, okay.
Die komplette Insel, der wurde der Hintern weggebombt. Mit allen neuen Waffen, die die Amerikaner erfunden haben, haben die da Tests gemacht, außer Nuklearwaffen. Und das hat dieser Mann in den 70er Jahren gestoppt, indem die einfach mit ein paar Locals mit dem Schiff rübergefahren sind, von Bord gesprungen sind und sich auf der Insel versteckt haben.
Okay.
Aber mit Symbolen und damit den Beschuss verhindert haben.
Charles Maxwell?
Kann sein. Ko'olawe?
Wie heißt das? Project Ko'olawe Oana, KPO. Das war anscheinend eine Gruppe von Leuten, die sich so genannt haben. Ich habe das gerade mal nebenbei kurz recherchiert.
Ja, das sind die.
Und Charles Maxwell and other community leaders began to plan a coordinated effort to land on the island.
Ganz genau. Kann sein, dass das Charles Maxwell war, aber den Namen kann ich mir ganz bestimmt merken, weil die älteren Menschen werden auf Hawaii, wie ich auch, dann nachher von den Leuten Uncle genannt.
Okay.
Das ist so ein Respektbekundung. Mich hat man immer Uncle Tom genannt.
Ah.
Die jüngeren Leute. Also irgendwie so. Und der war einer der Ersten, weil er auf Big Island wohnt, bei dem Protest gegen Mauna Kea und hat sich an dieses Gitter gebunden. Dann gibt es ein paar andere Universitätsprofessoren, auch Kopf tätowiert, Gesichtstätowiert, alles von Keone oder anderen Kahunas, die haben sich auf dieses Gitter gebunden mit Ketten, wie das bei Demonstrationen bei uns auch ist, ne? Um die Fahrzeuge, die da hoch sollten, um halt eben die Fundamente zu bauen, zu verhindern, dass sie da hochfahren.
Ja.
Und logisch, die haben damals ihr Leben eingesetzt auf Ko'olawe und haben sich den Bomben ausgesetzt und damit wurde das gestoppt. Da ist heute kein Testgelände mehr. Das Ding ist immer noch total verseucht, aber es wird nicht mehr bombardiert. Das haben die geschafft. Das haben sie hier wieder gemacht.
Okay.
Dann kamen die ganzen alten Leute hoch. In Rollstühlen, mit Gehstöcken. Die komplette Familie wurde da hochgekarrt, weil die alten Leute haben sich vor die Front gesetzt, wo die Vehikel mit Polizeischutz eskortiert da hoch sollten. Weil die alten Leute haben gesagt, okay, die werden uns verhaften.
Ja.
Ist ja klar, wir werden nicht kämpfen. Es geht um Gewaltfreiheit. Wir alten Leute können uns dem Konflikt aussetzen. Wir können gar nicht mehr kämpfen.
Ja.
Wenn die mit Tränengas kommen, müssen wir Tränengas aushalten. Wir werden von denen nicht provoziert, weil die können uns nicht provozieren.
Ja.
Also, junge Menschen nach hinten, alte Menschen nach vorn. Und so haben die schon mal am Anfang alles blockiert. Daraus ist dann ein großes Protestcamp geworden, was permanent besetzt war. Nach hawaiianischen Traditionen wurden Hütten gebaut, wo die nachts bei Minustemperaturen übernachtet haben.
Okay.
Es wurde eine Dependance der hawaiianischen Universität eingerichtet, die da in Zelten dann später auf der gegenüberliegenden Seite einfach erklärt haben, hier ist jetzt der Teil der Universität von Hawaii, wo unsere Professoren hawaiianische Geschichte lehren.
Okay.
Freiwillig, nicht im Lehrplan, aber hier wird jetzt die Geschichte erklärt. Und du brauchst auch keine Schulgebühren bezahlen. Du brauchst auch in keine Klasse gehen. Du brauchst auch kein Hawaiianer sein. Wenn du Interesse an der hawaiianischen Geschichte hast, wir haben die Professoren hier, die waren alle da.
Ja.
Und wir erzählen euch, was hier passiert und warum es nicht passieren darf.
Okay.
Also der Spot ist heute noch aktiv.
Okay, krass.
Und Jason Momoa, so sind wir da drauf gekommen. Und Keone Nunes waren natürlich auch da.
Okay. Erfolgreich?
Ja, bis heute.
Okay, also bis heute kein Teleskop?
Bis heute kein Teleskop. Und einmal haben sie sogar Kriegstechniken der Hawaiianer angewendet, aber natürlich ohne Gewalt. Haben sich alle verhaften lassen. Alle sind auch freigesprochen worden mittlerweile. Ja, sind ja von der amerikanischen Justiz ziemlich zu hohen Geldstrafen verdonnert worden und teilweise auch zu Gefängnis. Und es hat natürlich eine große Symbolkraft gehabt, weil eine ältere Dame, die ist mittlerweile schon gestorben, die war weit über 80 Jahre alt. Rollstuhlfahrerin, die ist dann verhaftet worden und hat sich aber geweigert, in das Polizeiauto einzusteigen. Und dann musste man die ins Polizeiauto tragen.
Okay.
Und natürlich waren alle mit ihren Smartphones und Filmkameras, das wurde alles dokumentiert und ging alles ins Netz. Das war nachher eine weltweite Bewegung. Da hat passive Macht wirklich auf gewaltige militärische und bewaffnete Macht wirklich die absolut größere Power. Weil was willst du denn mit allen Juristen der Welt, mit allen legalen Mitteln der Welt, wie Polizei und sonst etwas, noch dagegen sagen, dass eine 85-jährige Frau auf dem Rücken, haben sie nachher aufgemacht und haben sie auf dem Bauch gefesselt mit den Kabelbindern, von Polizisten in ein Auto getragen wird, in Van und dann ins Gefängnis gebracht wird. Die Bilder, da hat keine Rakete auf der Welt Macht
gegeben. Nee, das stimmt wohl. Aber die Begegnung auf Hawaii war ja nicht deine einzige mit Keone.
Nee.
Wo hast du ihn noch getroffen?
Ja, ich habe dann, nachdem ich bei ihm tätowiert war, im Jahr 2015, kurz bevor ich losgezogen bin als Frankenkonvoi-Typ, im März irgendwann, habe ich schon die Höffner-Tafel unterstützt. Im Februar zu meinem Geburtstag habe ich Sachspenden und Geldspenden gesammelt, habe einen Höffner.
Ja, ich glaube, die ganze Geschichte, die parallel lief quasi, also ab jetzt splittet sich ja quasi so die Geschichte auf. Also es gibt einmal diesen Strang Hawaii, der noch so ein bisschen weiterläuft und parallel entsteht schon der Strang Frankenkonvoi aus dem, was auf Hawaii passiert ist.
Und mit Hilfe.
Oder mit Hilfe dessen, was auf Hawaii passiert ist. Und das läuft so kurz parallel.
Ja.
Und ich würde sagen, das nächste Mal reden wir über das, was parallel in Deutschland stattgefunden hat. Und jetzt reden wir ganz kurz noch drüber, was mit Keone passiert ist.
Keone war 2015 auf eine Tattoo-Convention in Frankfurt eingeladen und hat da teilgenommen. Das habe ich im Internet halt eben gesehen auf seiner Seite. Und ich war noch nie auf einer Tattoo-Convention. War auch nicht wirklich die Location, wo ich hin wollte.
Ja.
Aber natürlich habe ich ihn direkt wieder in Social Media, damals auf Facebook, heute hat er nur noch Instagram, habe ich ihn sofort angeschrieben und habe gesagt, wieder so vorsichtig, wäre es auch möglich, nach Frankfurt zu kommen, dich da zu treffen? Und ich versuche immer in seinem, obwohl er nur geschrieben hat, ich sage es immer in dem, wie ich glaube, wie er es sagt, na klar. Und wäre es denn auch möglich, vielleicht unter Umständen tätowiert zu werden? Und dann hat er gesagt, ja, mal sehen. Komm halt mal vorbei. Also wieder der Prozess.
Ja.
Erst mal reden und dann entscheiden. Ich habe ihn dann gefragt, wann er denn da ist und wann es denn der beste Zeitpunkt wäre. Ob ich direkt am Anfang kommen soll oder lieber am Ende oder. Und er sagte, hey, komm einfach. Am ersten Tag ist bestimmt gut, weil je länger der Event dauert, ich werde da auch tätowieren, auch Vorträge halten, aber auch, ich werde auch tätowieren. Ich kann keine Termine machen, aber ich halte dich mal im Hinterkopf.
Ja.
Irgendwann tauchst du auf. Und ob wir dich tätowieren, gucken wir mal.
Okay.
Na, dann bin ich dann am ersten Tag von der Tattoo Convention 2 Stunden früher in Frankfurt gewesen, mein Auto im Parkhaus abgestellt und stand dann unten in der Warteschlange ziemlich vorne, als die Convention aufgemacht wurde. Ich hatte im Internet über Facebook auf der Convention-Seite schon ungefähr recherchiert, wo er sein könnte, habe ihn noch angeschrieben. Weil in der Messehalle, wo das stattfand, gibt es ja so Sektoren, die an Pfeilern...
verschiedene Halle Bereiche quasi.
Genau, Bereiche. Mhm. Und dann hat er mir irgendwas geschrieben mit, ja, wir sind in Sektion sowieso, guck mal darüber. Und dann bin ich da sofort reingestürzt. War auch weit weg vom Eingang, das war mein Vorteil. Weil alle sind natürlich ganz normal in die Tattoo Convention. Mhm. Die meisten wussten, wo sie hinwollen, sind direkt zielstrebiger zu ihrem Ziel. Ja. Und die anderen blieben erstmal am Anfang hängen.
Okay.
Und haben sich durch die Messe gekämpft. Ich wusste ja am Anfang, interessiert mich nicht, weiter geht's. Mhm. Und da gibt es dann wirklich so einen Sektor, wo nur traditionelle Tattoos dargeboten werden, über asiatische Tattoos, über mongolische Tattoos, über keltische Tattoos, alles nach den traditionellen Verfahren. Und in der Sektion war auch Keone, direkt als erstes habe ich ihn gefunden. Da war wie so eine Bühne, so die Bühnenelemente, die es gibt, waren für sie aufgebaut, so ungefähr in einem Meter Höhe als Fläche, waren dann so 3x3 Meter, schätze ich, und da war Keone.
Okay.
Er hat mich auch sofort erkannt und mich sofort begrüßt und hat gesagt, hey, trink da noch einen Kaffee oder so, ess da noch ein Sandwich, wenn du Lust hast. Ich habe hier noch einen anderen, mit dem ich mich verabredet habe. Ich bin sofort bei dir. Mhm. Ich habe mir dann keinen Kaffee genommen, sondern bin wieder raus vor die Messehalle und habe mir meine Nervosität mit Nikotin versucht zu töten. Und bin aber sofort wieder rein, um nicht zu verpassen, wann er zurückkommt. Und habe dann da gewartet. Und habe dann in der Zeit einen anderen Assistenten von ihm kennengelernt. Sehr traditionell tätowiert, ganz körpermäßig, auch in traditionellem Outfit. Und im Gegensatz zu dem Steve von meinem ersten Tattoo, war er doch mit indigenem Blut, hat lange Haare gehabt, bis über den Hintern. Sah richtig cool aus, der Typ.
Ja.
Hab mit dem kurz geschnackt in Englisch, aber der hatte ja auch zu tun, der musste vorbereiten. Dann kam irgendwann Keone und dann hat er wieder, wie bei dem Gespräch vorher, nur ein bisschen kürzer, gesagt, ja, wie ist es dir denn so ergangen? Ja, würde immer noch fotografieren und hätte er jetzt auch angefangen, so ein bisschen Leute zu unterstützen. Aber nur so nebenbei, aber fotomäßig läuft ganz gut, das Business läuft ganz gut.
Ja.
Ich bin auch ganz froh, dass das größere Business, was neben der Sternapotheke kam, jetzt vorbei ist. Mhm. Weil ich hatte dann noch ein Fotostudio hier in Fürth mit 3 festen Mitarbeitern und hat Hölle viel Arbeit und die Work-Life-Balance hat 0 gestimmt. Viel Geld, aber wenig Leben.
Ja, das war da schon vorbei?
Das war da schon, war gerade im Enden.
Okay, ja. Verstehe.
Ich hatte noch meine festen Mitarbeiter, weil ich die nicht direkt vor die Tür gestellt habe und habe denen die Chance gelassen. Bianca wollte nach Berlin zu ihrer Partnerin. Mein Handwerker wollte sich eine neue Arbeit suchen und ein guter Freund von mir aus Fürth, den konnte ich easy, schnell entlassen, um Geld zu sparen, weil das war eh ein guter Freund von mir, der war auf Geld nicht angewiesen.
Okay.
Der hat mein Büromanagement gemacht. Aber Bianca habe ich als vollbeschäftigte, hauptberufliche Fotografin mit Übertariflohn noch 8 Monate beschäftigt gehalten.
Okay.
Also meine Ressourcen aufgebraucht ein bisschen, aber egal. Und habe ihm erzählt, dass das ein Höllenleben war.
Ja.
Dass sich ein Unternehmer ja eigentlich wünscht, so zu wachsen mit Jahresumsätzen, die jenseits der Donnerkuppel waren, aber war kein Leben mehr.
Ja.
Und da ich kein Materialist bin, war mir das ganz recht, dass die Zeit bald vorbei ist, weil der Mietvertrag in dem großen Studio lief 3 Jahre. Ende war in Sicht. Noch ein halbes Jahr musste ich die Miete bezahlen.
Okay.
Und dann konnte ich endlich wieder freier atmen. Wenn ich dann irgendwann meine Schulden beglichen habe, ging es dann wieder. Also habe ihm erzählt, dass mein Wachstum im Business eher kontraproduktiv für mich war. Und dann sagt er, ja gut, er könnte sich vorstellen, mich zu tätowieren. Und diesmal hätte er sich gedacht, vielleicht auf die Wade oder aufs untere, den Unterschenkel. Sag ich, ja cool, alles was du sagst, dafür bin ich hier.
Ja. Also gleicher Prozess, er entscheidet was und wo.
Nach
und auf überhaupt.
Genau, nach wie vor. Dann sagt er, ja, er hätte aber noch mit einem anderen, wie gesagt, eben gesprochen, der wäre noch vor mir dran. Ungefähr eine halbe Stunde hätte ich Zeit.
Okay.
Ich wusste ja, wie schnell er ist, nach der Hand.
Ja.
Und dann dachte ich, okay, dann gehst du wirklich mal raus, du hast Hunger, hast noch nichts gegessen. Bin wieder rein. War auch ein riesen Medienrummel um Keone. Der musste mehrere Interviews mit Fernseher geben. Also ich bin auch garantiert in irgendwelchen Dokus zu sehen. Keine Ahnung. Hab versucht, mit den Presseleuten immer Kontakt aufzubauen. Als ich nicht da lag.
Er wollte gerade sagen, ist schwierig, wenn du gerade tätowiert bist.
Als ich da lag und die Leute gefilmt haben, da wusste ich schon nicht, wer ist denn das? Kann ich nicht reden. Na gut, und ich kam dann zu Keone. Er hat dieses Mal wieder vorgeskribbelt sein Motiv, hat aber dann dem Assistenten erklärt, was Sache ist, was er haben möchte. Und der Assistent hat das Skribbel vollendet.
Okay.
Er hat die
also die Ausbildung quasi.
Die Zeichnung machen lassen. Und hat das näher kontrolliert, hat ihm gefallen, er hat die Symbolik erklärt und der war ja schon ausgebildet in was ist die Symbolik. Also wusste er ungefähr, was er zu tun hatte nach Anleitung von Keone. Und dann kam Keone und dann ging es dann los und ich wurde wieder tätowiert. Und dieses Mal von der Mitte des Schienbeins vorne bis ungefähr da, wo der Wadenmuskel anfängt, also man könnte sagen, ein Viertel meines Unterschenkels.
Also das äußere, vordere Viertel quasi.
Ganz genau. Vom Knie bis runter zum Fußgelenk. Da auch Schmerzen.
Ja, glaube ich.
Am Knie.
Also diesmal hat es doch wehgetan.
An 2 Stellen ganz besonders.
Ja.
Und er hat da wieder auch vollflächig gearbeitet, große Dreiecke von, weiß nicht, 10 cm Schenkellänge unten und oben 5 cm oder 3 cm. Und diese Fläche innen drin schwarz gefüllt, also es ist massiv viel tätowiert worden an Fläche und an Linien und so weiter. Und trotzdem halbe Stunde. Für so ein riesengroßes Ding.
Ja, okay, krass.
Und die schmerzhaften Stellen waren tatsächlich oben am Knie, gibt es ja, wo die Knochen vom Unterschenkel kommen ja irgendwo oben ans Kniegelenk und da ist ja so ein Bubbel.
Schienbeinknochen ist halt da.
Genau, da ist ja so ein Gelenkknubbel. Ja. Und da hat er an der Stelle tätowiert und als er da draufgeschlagen hat, bin ich fast von dem Bett gehüpft. Also wirklich, das waren 2-3 Mal richtig tolle Schmerzen. War rasende Schmerzen. Und dasselbe unten am Fußgelenk. Da gab es auch ein paar Stellen, wo ich wirklich so auf die Zähne beißen musste. Ja. Aber wieder, ich weiß nicht mehr, 30, 40 Minuten war er mit dem ganzen Ding fertig. Und ich muss sagen, er ist auch da ganz stolz drauf, weil...
Auf die Geschwindigkeit?
Ja. Weil nach der Session hat er gesagt, ach komm, laufen wir ein bisschen rum. Er ist mit mir zusammen, ich hatte noch immer meine Unterhose nur an, aber war mir egal, ist ein bisschen rumgelaufen, um mein Bein wieder zu entspannen. An jedem Tattoo-Stand von den Traditionsleuten, die er kannte, virtuell oder sonst irgendwas, hat er sein Tattoo gezeigt. So nach dem Motto, und was hältst du davon? Und jedes Mal die Leute, hey, Masterpiece, Masterpiece und haben ihn gelobt für seine Arbeit und so weiter. Und er hat jedes Mal danach gesagt, 30 Minutes und ist weitergegangen, so voll souverän. Und als wir bei den Leuten mit den elektrischen Techniken vorbeikamen, habe ich geglaubt, ihn so ein bisschen wie edgy zu hören. Hey, 30 Minutes, ha? Kannst du auch so schnell, so nach dem Motto. Also er war da sehr stolz drauf auf sein Werk, was er ja auch zu Recht ist. Aber er hat auch sehr, sehr stolz vorgezeigt, wie schnell er tätowieren kann.
Ja, das ist halt eine andere Technik. Aber du hast ihn ja nochmal getroffen.
Jahr später, als schon alles losging, Privatinitiative und so weiter, hatte ich dann Gott sei Dank durch meine private Initiative Frankenkonvoi einen Kontakt zu Susanne Solberger. Eine mittlerweile enge Freundin von mir, die in Wiesbaden lebt.
Er ist auch Frankenkonvoi-Mitglied und
ganz genau.
Wir beide waren mit ihr in Rumänien.
Ganz genau. Und sie ist so auch fast in der ersten Stunde dazu gestoßen, im April 2016, als ich in Griechenland diese Küche gegründet habe. Da ist sie durch mich darauf aufmerksam geworden und seitdem machen wir viele Sachen zusammen. Und Fehler, es war nicht 2016, es war 2017.
Das Ding ist, wir müssen uns, also das war, da müssen wir uns gerade kennengelernt haben, weil ich erinnere mich noch dran, dass als wir uns gerade kennengelernt hatten, gab es die Situation, dass du irgendwie was erzählt hattest von Tattoo-Convention und so weiter. Und dann warst du zurück und hast das auch gezeigt, dass du gerade tätowiert wurdest und so. Und das Ding ist, heute würde ich halt mitfahren, dann wäre ich dabei. Damals kannten wir uns noch nicht so gut, da haben wir uns wirklich gerade über die Hunde kennengelernt. Ganz hatte ich den Schappi und du die Paula gerade neu.
Ganz genau. Das heißt also, ich habe Paula geboren am 5.1.2017, im April 2017 bekommen. Heißt also, meine erste Tattoo-Session, von der ich eben erzählt habe, war im Jahre 2016.
Ja.
Und meine zweite Tattoo-Session war im Jahre 2017.
Also in Deutschland meinst du?
In Deutschland auf der Convention. Und zwar kurz nachdem Paula angekommen war.
Ja.
Ja, die kam ja im April und die Convention war, glaube ich, im Mai oder sowas. Ne? Gott sei Dank kannte ich zu dem Zeitpunkt ja die Susanne Solberger schon, die auch 2 Hunde hat. Und Susanne hat gesagt, ja, ja, bring die Paula halt zu mir, dann passe ich, während du zum Tätowierer gehst, passe ich auf die Paula auf. Und ich habe Paula dann dahin gebracht zu Susanne, habe auch mit Paula in meinem Van, weil die beiden Hunde, einer von ihren, ein rumänischer Dackel, ein kleines Tier, 3 Kilo oder so, 4 Kilo, ist nicht so amused, was Paula betrifft.
Aber wenn man sagen muss, Paula ist ein 40, 50 Kilo Hund.
Damals hatte sie noch um die 30, 35, aber heute hat sie 50. Und trotzdem ist es heute noch so, der kleine Dackel geht volle Kanone auf die Paula los. Und Paula ist ja eher so ein zahmes Tier, antwortet natürlich mit, ey, lass mir meine Ruhe. Aber sie ist auch eher devot der Heli gegenüber. Ja. Also das ist geklärt, wenn die Chefin im Ring ist.
Ja, verstehe.
Und so haben wir da immer ein Problem. Das ist damals aufgepoppt, ne, bei meinem Tätowieren. Okay. Weil Susanne hat den ganzen Tag nichts Besseres zu tun, als ihre Heli in Zaum zu halten.
Ja, ich kenne Heli ja auch, die ist nicht ohne. Ich komme echt gut mit ihr klar, aber sie ist nicht ohne.
Genau. Naja gut, und ich hatte dann einen Hundesitter, konnte also dadurch auch nach Frankfurt fahren, ohne mir einen Hundesitter zu besorgen. Damals kannten wir uns nur ganz kurz. Und ich habe dich noch nicht gefragt, ob du mal Paula einen Tag lang nehmen
heute
kannst.
Heute wäre das gar kein Thema. Nee, wie gesagt, heute wäre ich dabei.
Ja, ja, klar. Dann hätten wir wieder ein Problem für 2 Hunde, aber egal. Naja, aber Susanne hat mir das angeboten. Mhm. Dann bin ich halt eben mit meinem Van, wo ich ja hinten auch meine Liegefläche drin eingebaut hatte, nach Wiesbaden gedonnert, habe Paula abgegeben. Ja, und dann bin ich wieder nach Frankfurt dann, habe wieder im Parkhaus geparkt. Ich wusste ja ungefähr, wo Keone ist. Mhm. Er war auch wieder an derselben Stelle. Dann hat er einen ganz jungen Assistenten dabei gehabt. Wirklich ein Schüler. Ich würde mal sagen, so Mitte, Ende 20 höchstens. Mhm. Und der hatte dann den Auftrag tatsächlich zu malen, aber Keone ist dabei geblieben, weil er wahrscheinlich noch neu war oder so. Ja. Und er hat ihm genau gesagt, wie der Strich zu malen ist und so. Und da wurde im Prinzip das hintere Viertel der äußeren Seite meiner Wade tätowiert.
Also ist jetzt quasi die äußere Hälfte deines Unterschenkels tätowiert?
Die ist komplett tätowiert.
Also erst mal die vordere äußere Seite und jetzt die hintere äußere Ganz genau. Seite. Okay. Ja, das ist, also wie gesagt, ich finde es total spannend tatsächlich, wie deine Entwicklung in Bezug auf Hawaii ist, wo du das erste Mal warst, einfach nur so komischer Tourist-Spot, dann nochmal da warst und das so ein bisschen kennengelernt hast und dann deine Erfahrungen ein bisschen gesammelt hast, dann diese Entwicklung wirklich zu sagen, okay, ich lerne auf einmal jetzt wirklich die Menschen kennen und zwar nicht nur aus Touri-Sicht, sondern ich bin wirklich da, wo die Menschen leben und mache auch meine...
Kultur kennen.
Ja, ich lerne die Kultur kennen, aber ich habe wirklich Kontakt zu den Menschen und ich fange an zu verstehen und das Ganze wertzuschätzen und dann tatsächlich diesen Schritt zu gehen, Teil des Ganzen zu werden durch diese Tattoos tatsächlich. Also es ist ja noch, also das eine ist eben Tourist zu sein, das zu erleben, das andere ist tatsächlich das zu verstehen und dann tatsächlich ein Teil davon zu werden. Und ich finde es halt super spannend, dass in dieser ganzen Geschichte dieser Satz gefallen ist, dieses Spread the Aloha, aus dem Spread the Love wurde für einen Frankenkonvoi, den, das war damals wahrscheinlich nicht so gemeint, aber der tatsächlich in dir was getriggert hat und eine Initialzündung irgendwo da war und der im Endeffekt symbolisch für das steht, was du heute tust mit dem Frankenkonvoi.
Es ist für mich meine ganz eigene persönliche Erklärung oder ein Erklärungsversuch. Der Zusammenhang, den ich da herstelle, wird gar nicht vorhanden sein. Aber ich erkläre mir heute und sage es auch gerne bewusst lustig, ja, um es nicht zu ernst zu machen. Wenn ich mit Mike zum Beispiel spreche, sage ich immer, hey, du hast mich auf eine Mission geschickt. Mhm. Du hast zu mir gesagt, go spread the aloha, you are Hawaiian by heart. Also, ich kann gar nichts dafür, was ich tue. Du bist schuld. Ja, so lustig bringe ich es überhaupt.
Ich verstehe das, aber ich finde, also es steckt ja wirklich mehr dahinter, weil du wirklich auch Sachen verstanden hast und gemerkt hast, wie man das Leben leben kann.
Und es ist auch gar nicht so vordergründig, obwohl ich viel davon erzähle, diese ganze mythologische Sache oder sowas, sondern die heute noch gelebte Kultur zum Beispiel von Sharing.
Ja, aber wie gesagt, ich finde das total spannend, wie so viel, was den Frankenkonvoi ausmacht, aber was auch du konkret tust, darauf basiert. Deswegen fand ich das auch wichtig, das einmal wirklich zu erzählen. Und ich würde sagen, wir machen jetzt hier Ende. Das war diesmal eine längere Folge.
Wie immer.
Ja, so lange waren wir noch nie. Und das nächste Mal würde ich sagen, machen wir auf der anderen Seite weiter, was wir gerade schon gesagt haben, was in Deutschland passiert ist, was du damals gemacht hast, was 2015 los war, wie die Welt da aussah und was dann zum Frankenkonvoi geführt hat. Und genau. Vielen Dank, Tom.
Vielen Dank dir, Jonathan, und vor allen Dingen für die Wahnsinnsarbeit, die du jetzt noch hast mit Schneiden und Machen.
Ach was. Ja, es wird noch einiges zusammen sein, aber klappt schon.
Wie immer, frankenkonvoi.de. Auf Social Media findet ihr Bilder zur Folge. Und in der nächsten Woche reden wir dann über den Türkei-Trip, der jetzt gerade stattfindet. Da werden wir auch wieder Gäste dabei haben. Und übernächste Woche geht es dann weiter mit dem Jahr 2015 und den Ereignissen, die dazu geführt haben, dass Tom sich das erste Mal auf den Weg gemacht hat. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ciao, ciao.
Bis nächste Woche.
Hallo.
Tschüss. Magic at Waikiki.